Am vorletzten Sonntag waren wir in der Predigtreihe über das zweite Buch Mose. Eigentlich sollte die jetzt mit dem heutigen Text aufhören. Ich wurde gebeten, weiterzumachen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie wir das machen. Jedenfalls haben wir beim letzten Mal betrachtet, nachdem ja das Volk Israel sich das goldene Kalb gemacht hat, wie Gott mit Mose im Gespräch war, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Vielleicht hat das noch jemand im Kopf. Wir haben da ein bisschen drüber nachgedacht, was das bedeuten könnte. Und ich weiß es ja nicht, ob ihr die Erfahrung kennt, eine Freundin oder einen Freund zu haben. Jemanden, wo es von Herzen einfach zusammenpasst oder man zusammengefunden hat. Gerne mit jemandem zusammen zu sein, einfach weil er da ist. Man braucht gar keinen Grund mehr dafür sonst. Und gerade nichts lieber als das zu tun, mit dem anderen zusammen zu sein. Vertrauen können, ohne die Befürchtung, es könnte ausgenutzt oder gegen mich verwendet werden. Sein Herz ausschütten und zu wissen, der andere ist davon bewegt, was mich bewegt. So will ich das einfach nur noch mal wieder kurz beschreiben. Heute bekommen wir einen weiteren Einblick, welche Bedeutung das Gespräch mit Gott für Mose hatte. Wir lesen heute nur wenige Verse aus dem zweiten Buch Mose, dafür noch ein paar aus dem Neuen Testament. Kapitel 34, die Verse 29 bis 35. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Das waren die beiden Tafeln, die er jetzt selber schreiben sollte. Die ersten hatte Gott beschrieben und Mose hatte sie zerbrochen, als das Volk sich von Gott abgewendet hatte. Mose kommt also jetzt mit den Tafeln vom Berg und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Am liebsten würde ich mal fragen, wer diesen Text eigentlich schon mal gelesen hat. Spannend. Wir beobachten also, dass die Freundschaft zwischen Gott und Mose gravierende Auswirkungen auf Mose hat. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Allerdings nicht nur auf Mose, sondern auch auf die Menschen, die dem dann begegnen. Unser Thema heute, wenn Gott dich zum Strahlen bringt. Wenn Gott dich zum Strahlen bringt. Drei Abschnitte habe ich. Gemeinschaft mit Gott ist herrlich. Gemeinschaft mit Gott ist unverdient. Gemeinschaft mit Gott ist ansteckend. Gemeinschaft mit Gott ist herrlich. Jetzt muss man sich das vorstellen. Also er kommt mit den Tafeln des Gesetzes vom Berg runter. Ja, Gott nimmt es mit dem Volk nochmal auf. Der Bund ist wiederhergestellt. Wohlgemerkt, der alte Bund wird uns im zweiten Teil nochmal beschäftigen. Ja, aber das ist gar nicht die Hauptsache von dem, was die Leute dann bewegt. Das allein wäre ja Grund gewesen, irgendwie zu reagieren. Aber nun ist das so. Und wie auch immer das ausgesehen hat, ich habe jetzt extra kein Bild besorgt, weil man es ohnehin nicht malen kann, dass Moses Gesicht glänzte. Es leuchtete. Der war dem Licht in Person begegnet. Und das konnte man jetzt sehen. Das ist doch verrückt. Dass Gespräch mit Gott solche Auswirkungen hat. Ja, wenn ich das sehen würde, würde ich auch mehr beten. Gott hat angekündigt, er will vor dem Volk Wunder tun. Da haben wir ein Wunder. Ein riesiges. Das Volk konnte Mose ansehen, dass er gerade mit Gott gesprochen hatte. Er glänzte. Das tauchte nochmal auf in der Weltgeschichte. Jesus auf einem Berg, interessanterweise, ist nie zufällig in der Bibel. Nicht nur, was auf dem Berg geschieht, sondern wenn Dinge mehrfach auftauchen. Da begegneten ihm Mose und Elia und er wurde total leuchtend. Ja, da wird jemand sozusagen ausgezeichnet, nicht für besondere Verdienste, sondern um deutlich zu machen, der kommt von mir zu euch. Und ich sag mal, in Anführungsstrichen nur, weil er mit Gott geredet hatte. Es ist herrlich, das kann nur Gott machen, deswegen habe ich das Herr da dick geschrieben. Aber es ist eben auch ein herrlicher Ausdruck. Man kann eigentlich, was Herrlichkeit beschreibt in der Bibel, gar nicht so richtig mit Worten ausdrücken. Das Wort herrlich ist ja auch nicht so üblich. Deswegen ist von Glanz die Rede. Von Ehre ist in der Bibel die Rede. Es ist dasselbe Wort. Gewicht könnte man auch sagen. Es hat Gewicht. Ja, und hier wird Mose richtig Gewicht gegeben von Gott. Warum sieht man es uns eigentlich nicht an, wenn wir mit Gott gesprochen haben? Warum leuchtet denn unser Gesicht nicht? Es leuchtete ja auch nur im Alten Bund nur das Gesicht von Mose, müssen wir einfach festhalten. Ja, mir fällt jedenfalls niemand anders ein, bei dem es auch geleuchtet hätte. Aber es ist eben auch entscheidend, dass der neue Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, nicht vor allem durch äußere Zeichen in Erscheinung tritt. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1 und das Wort, da ist von Jesus die Rede, der ja immer schon angekündigt war und der die Welt zusammenhält und wie auch immer, ward Fleisch, also Geschöpf, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein paar Sätze später, niemand hat Gott je gesehen. Der einzig Geborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Da kommt also mit Mose im Alten Testament, mit Jesus noch viel tiefer, weil er auch noch das Wesen Gottes in sich trug, kommt also Gottes Herrlichkeit, Gottes Glanz und Gloria, Gottes Wesen kommt zu uns in die Welt. Aber hier nicht leuchtend mit Jesus. Der leuchtete ein einziges Mal. Und da hat es kaum jemand gesehen. Und die es gesehen haben, sollten nicht davon reden. Das macht was deutlich. Es geht nicht um äußere Gegebenheiten und Zeichen, mit denen man die Leute so beeindruckt, dass sie quasi gezwungen sind zu glauben. Sondern es geht darum, dass wir Gottes Wesen entdecken. Und das entdecken wir in Jesus. Deswegen kannst du dieses Gespräch mit Gott, wo Moses Angesicht zum Leuchten kam, kannst du selbst erleben, wenn du dir Jesus anguckst. Es ist auch das Alte Testament redet ständig von Jesus und von dem, was er uns bringt. Und wenn du ins Gespräch mit Gott einsteigst. Und wir haben das jetzt öfter gehabt in dieser Predigtreihe schon. Und ich bin immer vorsichtig, sowas zu sagen, aber ich will das jetzt einfach mal sagen. Ein Christ gehört in die Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben mit Gott, ohne Gespräch mit Gott, ist wie ein Schiff, das auf dem Trockenen sitzt. Da bewegt sich nichts. Und hier erleben wir das einfach an einem Menschen, nicht das ganze Volk. Das kommt eben im Neuen Testament, im Neuen Bund erst. Dass das ganze Volk davon betroffen ist, aber nicht mit Leuchten, sondern weil Gottes Wesen uns erscheint und sich durch den Heiligen Geist sogar in uns Wohnung macht. Das ist herrlich. Du weißt vielleicht gar nicht, was du in dir trägst, wenn du an Jesus glaubst. Und ich würde es mir ja so wünschen, wenn ich da auf dem Sportplatz auftauche oder auf der Straße, dass die Leute denken, Mensch, der strahlt ja heute wieder, der muss wohl gerade mit Gott gesprochen haben. Ich meine, das gibt's ja. Das gibt's ja. Aber es gibt eben auch das anders. Und es hängt jetzt nicht mehr von äußeren Erscheinungen ab, sondern Gott ist uns mit seinem Wesen begegnet. Ich finde, das wird hier so schön deutlich, was das bedeutet. Eine tiefe, innige, vertrauensvolle und von Liebe geprägte Lebensgemeinschaft mit Gott steht einem Menschen offen, der an Jesus glaubt. Und Jesus hat das selber mal so ausgedrückt, als er dann gebetet hat, unter anderem für dich und für mich. Betet er da vor seinen Jüngern: Ich bitte aber nicht allein für sie, Johannes 17 ist das, also für die, die jetzt gerade vor ihm stehen, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Da sehen wir was davon, da wird etwas deutlich. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ja, die man an Mose auch sieht, etwas davon. Auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und ihr Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Und jetzt kommt das, wie Jesus die Herrlichkeit beschreibt, die er beim Vater hat. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Der brennt schon darauf, dir das nochmal so richtig unmittelbar zu zeigen. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Sie sollen die Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn, und jetzt kommt sie, du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Von Gott geliebt sein. Das ist die Herrlichkeit. Das Volk hatte es gerade von sich gestoßen. Ich vermute persönlich, dass Gott deshalb mal zeigt, wie das ist. Dass das Volk da eigentlich hingehört. Ich bringe euch zum Strahlen. Aber nur, wenn ihr mir das Gesicht zudreht. Wie die Sonnenblumen. Immer in Richtung Sonne gucken. Das ist spannend. Ich sage ja immer, die ganze Schöpfung ist ein einziges Bild fürs Leben mit Gott. Ja. Eine Pflanze, die ihr sich nicht zur Sonne hinstreckt, die kriegt auch keine und die verkümmert. Ja, aber es ist halt so, ne, wir können es ja ohne Gespräch mit Gott, wir können es ja ohne Gebet. Ja, ist schon interessant, dass Jesus, ne, der vom Vater gekommen ist, der alles wusste, er hat das alles gesehen, ja, da war mal kurz, 33 Jahre, ist ja im Vergleich zur Ewigkeit relativ kurz, war der mal kurz mal weg vom Vater und mal auf der Erde. Da kann man ja auch mal sagen, da brauche ich ja gerade mal nicht beten. Ich habe so viel zu tun, Vater, heute, da kann ich heute mal nicht mit dir reden. Da fällt uns ja laufend ein, sowas. Also euch natürlich nicht, mir leider fallen solche Dinge ein. Ja, ich muss jetzt leider schon anfangen, du hast ja sicher Verständnis dafür und so. Ich habe da Verständnis für, sagt Gott, aber du nicht. Aber na gut. Ja, und Jesus, wir haben das mal betrachtet vor Jahren in einer Predigt. Jesus, guckt euch mal das Neue Testament daraufhin an. Beobachtet mal, wann Jesus betet. Ja, ständig. Ganze Nächte sogar. Bevor er seine Jünger beruft, betet er eine Nacht durch. Ja, das hat er sich also nicht nur schon im Himmel überlegt, sondern er muss auch noch mit dem Vater Rücksprache halten darüber. Wenn irgendwas Großartiges passiert, dann dankt Jesus dem Vater. Dann betet er mal lieber ein paar Stunden, als das Bad der Masse noch zu genießen. Ja, die ihn gerade hochjubeln wollen. Spannend. Gemeinschaft mit Gott suchen und pflegen, ihr Lieben. Aus dem Gespräch mit Gott empfangen wir die Herrlichkeit Gottes, diesen Glanz, den es ausmacht, von Gott geliebt zu sein. Und wenn du dich fragst, wie kann man denn das mal wahrnehmen? Da gibt es keinen Mechanismus für. Ich kann dir nur sagen, dann schlag die Bibel auf, lies, was Gott dir mitteilt, was er dir offenbart hat, und sprich mit ihm darüber. Dann wird das im Laufe der Zeit schon Fuß fassen bei dir. Und ich mache die Erfahrung, wo ich es nicht tue, da ist die Liebe Gottes auch weg. Für mich als Erfahrung. Verrückt. Es gibt hier jetzt noch als zweites etwas Wesentliches zu betrachten. Gemeinschaft mit Gott ist unverdient. Jetzt habe ich mal eine Preisfrage an euch. Ohne, dass ich jetzt einen Preis hätte. Aber das würde mich doch jetzt mal interessieren. Wie erklärt ihr euch eigentlich, dass Mose eine Decke über sein Angesicht hat? Wieso macht Mose eine Decke auf sein Gesicht? Ihr dürft euch gerne kurz austauschen darüber mal, so wenn ihr möchtet. Oder wer laut was sagen möchte, darf das auch tun. Wie kommt es, dass Mose eine Decke auf sein Gesicht tut?
Er wollte wahrscheinlich nicht angestarrt werden.
Er wollte nicht angestarrt werden, das dürfte mindestens ein guter Grund sein, genau. Das ist auch spannend, damit das nicht abgelenkt wird durch äußere Erscheinungen. Ob Jesus vielleicht deshalb gesagt hat, auch, sagt es keinem weiter, was ihr gesehen habt hier, ne, zu Johannes und Petrus und Andreas. Ja, wer möchte noch was sagen?
Dass es nicht zur Gewohnheit wird, dieser
Anblick. Ha, ja.
Vielleicht wollte er ihn nicht durch den Anblick überzeugen.
Tja.
Sondern durch das, was er sagt.
Denn Mose wird uns im vierten Buch Mose beschrieben, war demütiger als alle Menschen auf der Erde. Ob das wohl was damit zu tun hat, dass er so viel mit Gott gesprochen hat? Bitte? Also er tritt einmal vors Volk, sagt ihm, was Gott gesagt hat, und dann kommt die Decke rüber. Und er nimmt sie erst wieder ab, wenn er wieder bei Gott reingeht, in das, dieses Zelt, ja. Nee, er hat nur Glanz gesehen, genau. Also, ich denke, dass die Dinge alle stimmen. Es wird uns noch eine viel tiefere Erklärung gegeben im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und deswegen habe ich euch mal gefragt und uns mal ein bisschen beschäftigen lassen, denn man muss sich das jetzt mal hören. Er tat die Decke auf sein Angesicht, damit das Volk nicht merkt, dass dieser Glanz wieder nachlässt. Steht im Alten Testament nichts von, steht nur im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Damit das Volk nicht sieht, dass diese Herrlichkeit aufhört. Es ist, und man muss das jetzt wirklich zeitgeschichtlich beachten, es ist das alte Verhältnis des Volkes Gottes zu seinem Gott. Der alte Bund. Ja, der war davon abhängig, dass das Volk sich auch verhielt, wie es in diesem Bund vorgesehen war. Nur dann galt ihm Gottes Zuwendung. Das tat es ja nie im Laufe seiner Geschichte. Deswegen hat Gott immer wieder geworben, immer wieder zurückgerufen, ist denen nachgegangen, hat sie gestraft, hat sie wiedergerufen, hat sie gestraft, hat sie wiedergerufen, damit sie irgendwie zur Umkehr kommen. Und jetzt muss man das auch beachten. Nicht Gott musste erst innerhalb von Tausenden von Jahren, 1500 oder so, oder 1800 von Jahren, musste Gott nicht erst entdecken, dass das Volk das sowieso nie macht, so mit Gott leben, wie es angebracht ist. Wir Menschen mussten das entdecken. Und das ist der alte Bund. Deswegen hört diese Herrlichkeit auf. Paulus bringt das an einer Stelle, wo man behaupten will, wo Leute behaupten, das ist ja gar kein Bote Gottes und so. Und dann sagt er, ich komme bei euch nicht mit Erscheinung, mit äußeren Erscheinungsformen. Ja, denn die Herrlichkeit, dieser Glanz meiner Aufgabe, unserer Aufgabe, er nimmt da die anderen Boten auch mit rein, der ist noch viel mehr als das, was von Mose kommt. Aber eben nicht äußerlich sichtbar. Lest mal 2. Korintherbrief ab Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. Lest das doch mal. Vielleicht heute am Sonntag sogar. Dafür ist er ja unter anderem da. Ja, das ist total spannend, mal zu erleben. Da kämpft Paulus damit, dass man es gerade nicht sieht. Wir haben diesen Schatz gerade in zerbrechlichen Gefäßen. Ja, wir werden bekämpft. Ich wurde schon so und so oft da irgendwie gesteinigt und sonst irgendwas. Aber nie haben sie uns untergekriegt und ich mache immer noch weiter. Ja, wir werden verachtet und wir haben Angst und trotzdem geben wir nicht auf. Weil wir eine Aufgabe haben, die viel herrlicher ist als das, was im Alten Testament kam. Und wo ist jetzt der Unterschied? Und jetzt können wir auf uns wieder gucken. Und ich habe gerade als Vater damit zu tun in diesen Tagen. Ja, wir Menschen benehmen uns immer wieder daneben. Also daneben heißt, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich läuft unser Leben auf ein herrliches Ziel zu, aber wir meinen, ich gehe lieber da lang. Oder? Ja, wir meinen immer, wir schaffen es ja doch alleine. Ja, das kann man so tarnen, dass man sagt, Gottes Gebote können, sind mir mal völlig egal. Das interessiert mich nicht. Gilt ja heute auch alles nicht mehr und so. Das, auf der einen Seite, das wäre die sogenannte Gesetzlosigkeit. Und das andere ist die sogenannte Gesetzlichkeit. Ich steige auf der Leiter hoch. Guck mal Gott, wie weit ich schon bin. Ja, ich dachte doch tatsächlich, als ich Jesus kennenlernte, dass, weiß nicht, ob es vielleicht 3 Jahre dauert oder so, aber irgendwann lebe ich das alles. Ja, muss ja. Man muss sich doch auch irgendwie würdig erweisen. Und kann doch nicht sein, dass Gott in mich investiert und am Ende kommt nichts raus für ihn. Das gibt es ja menschlich gar nicht. Ja, wir mögen die, die sich benehmen. Ja, den kann man ja gar nicht lieben, so wie der sich verhält. Ja, das ist ein typischer Satz für Menschen. Das ist der alte Bund. Ne? Macht ihr das, ich mache das, dann passt das auch zusammen. Leider passt es nicht. Denn der Mensch hat sich so in den Kopf gesetzt, selber Gott sein zu können, dass er das ständig probiert. Ja? Oder warum haben wir eigentlich solche Probleme damit, wenn uns jemand sagt, da hast du was falsch gemacht? Vielleicht mag das ja sogar noch gehen. Aber jetzt stell dir vor, da sagt jemand, an dir ist etwas falsch. Warum kriegen wir jetzt eigentlich solche Probleme? Ich sage das ja immer gerne, wir bräuchten mal nicht mehr so überrascht tun, dass an uns irgendwas falsch ist. Aber wir sind es immer irgendwie wieder. Wir sind nicht nur überrascht, wir sind auch entrüstet. Wir kommen uns dann abgelehnt vor. Nicht mehr geliebt. Und wenn du einem Menschen das lange genug erzählst, dann glaubt er dir das am Ende selber. Wobei das ja sogar noch stimmt, dass es falsch ist. Ja, und dann kommt er sich völlig ungeliebt vor. So funktionieren wir Menschen. Das ist nichts anderes als der Versuch, von sich aus gut zu sein. Ja, und das kannst du in Gemeinden ständig erleben. Wir sind nur dann freundlich zu dir und liebevoll, wenn du dich auch entsprechend verhältst. Ja, oder warum hilft man denen lieber, die sich auch ordentlich einsetzen für die Gemeinschaft? Ja, da muss man doch, das muss doch auch klar sein und die müssen auch besucht werden und so. Wir machen schlichtweg einen Unterschied aufgrund der Leistung eines Menschen. Nichts anderes ist das. Und jetzt kommt Gott und tritt in eine Welt ein, die ihn gar nicht haben wollte. Ja, Weihnachten war kein Weihnachtsbaum geschmückt in der ersten Weihnacht. Da hat man nicht drauf gewartet, bis endlich die Tür aufgeht und Jesus kommt rein, so wie die Tür zur Bescherung aufgeht vielleicht. So habe ich das früher erlebt. Habe ich den ganzen Tag, habe ich schon wochenlang vorher drauf gewartet. Kein Mensch hat gewartet. Da war auch keiner begeistert von. Wir sehen es ja am Ende, was haben sie denn mit ihm gemacht, als Gott mal selber kam und sein Wesen offenbart hat, obwohl er nur geliebt hat. Sie haben ihn raus, wir haben ihn rausgeschmissen. Natürlich waren wir nicht dabei. So kommt das, wenn Gott in unserem Leben auftaucht und mal deutlich macht, wer hier Gott ist. Ja, dann sagen wir gleich, ja, das will ich dir mal gleich sagen, da kannst du mal gleich zu Hause bleiben. Für mich hättest du nicht kommen brauchen. Sagen ja Leute heute auch, sagen auch Theologen, für mich hätte er nicht sterben müssen. Na, wie schön. War wohl ein Unfall Gottes, dass Jesus dann für uns gestorben ist. Hat sich ein bisschen geirrt. Gott wusste nicht so richtig, wie sich das verhält mit der menschlichen Schuld und der menschlichen Sünde, mit dem menschlichen Verbogensein. Er hat das so ein bisschen übertrieben. Nein, Gott kommt in eine Welt, ihr Lieben, die ihn nicht nur nicht haben will, sondern vor der ihm auch ekeln muss. Weil er nichts damit gemein hat, dass Menschen lieblos sind. Er ist die Liebe in Person, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und wenn du wissen willst, wie es um dich steht, dann vergleiche dich bitte mit Jesus. Nicht mit deinem Nachbarn. Oder deinem Freund oder wem auch immer. Wo man vielleicht noch ja in mancher Hinsicht, wenn man auch ein paar Augen vielleicht zudrückt oder so, ja noch ganz gut abschneidet. Vergleiche dich mal mit Jesus. Und Theologenleuten kann ich sagen, solange du noch die Meinung davon hast, dass Gott es eigentlich mit dir schon ganz gut getroffen hat, dann krieg mal Kinder. Heiraten würde auch schon reichen. Dann lernst du dich mal kennen. So, und jetzt kommt Gott zu Menschen, mit denen er eigentlich überhaupt nichts zu tun haben dürfte. Und was ihm auch nur Mühe macht, es kostet ihn seinen Sohn. Und er zahlt diesen Preis, um dich bei sich zu haben. Dich wollte er unbedingt haben. Ja, das ging nicht anders für ihn. Der wollte nicht im Himmel eine ruhige Kugel schieben. Hauptsache, ich bin da und hab's gut. Da macht er sich auf, um dich zu holen. Das ist unser Gott. Gemeinschaft mit Gott ist unverdient. Ja, und jetzt kommt er mit dem Heiligen Geist in uns hinein. Er nimmt uns an durch Jesus Christus. Und jetzt sagen manche, ja, das kann er doch nicht machen. Man kann ja jetzt nicht irgendwie so tun, als ob das nicht mehr wichtig ist, dass man sich auch an Gottes Gebote hält. Da macht ja jeder, was er will. Ja, macht er auch. Solange er Gottes Liebe nicht kennengelernt hat, macht er das. Liebe ist ja das verrückte Geheimnis, dass man gar keine Aufforderung mehr braucht, sich um den anderen zu bemühen und sich an Regeln zu halten, die der andere mit mir hat, die das Zusammenleben erfordert. Verpflichtung zu übernehmen, ohne darüber zu stöhnen. Das ist ja gerade das Geheimnis der Liebe. Und wenn wir das mal begreifen dürfen, und wenn du sagst, das würde ich gerne mal begreifen, dann mach's wie ich. Ich bitte Gott ab und zu mal darum, mir zu zeigen, wer ich bin. Dann wird's aber schwierig. Dann kriege ich die Krise. War gerade neulich wieder in der Predigtvorbereitung vor einigen Tagen. Und dann darf man aber so herrlich entdecken, guck mal, und ich bin zu dir gekommen und nehme dich an, so wie du bist. Du kannst dich nicht aushalten. Und andere können dich nicht aushalten. Und es könnte sogar sein, dass sie recht haben. Und ich halte dich nicht nur aus, sondern ich mache nichts lieber, als bei dir zu sein. Das ist mir die größte Freude. Verrückt. Das ist der neue Bund. Gott übernimmt, was der Mensch zu bringen hat. Er kommt zu dir und nimmt dich mit. Und jetzt darfst du mit ihm etwas Neues leben. Und das wiederum ist ansteckend. Können wir nur noch kurz darauf eingehen. Moses Angesicht hat geleuchtet. Das heißt, auf Mose hat das abgefärbt. Jetzt muss ich einmal wieder zurückblättern. Wir alle aber, ja, heute kann es jeder in Anspruch nehmen, einzig und allein Jesus ernst zu nehmen, ist gefragt. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht, eben nicht mit einer Decke, die man davor tun muss, damit man nicht sieht, dass das aufhört. Im alten Bund hörte das auf, es war nicht dauerhaft. Da gab es mal kurze Anflüge von, ach, ich habe Gott so lieb. Und dann war man wieder auf dem Boden der Tatsachen, rums, und merkte, ich habe mich doch selber mehr lieb als Gott. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Ja, nicht mit dem Leuchten, sondern damit, dass er in unser Wesen eindringt. Dass wir davon bewegt werden, dass der uns so liebt. Ja, was wollen wir uns denn jetzt eigentlich noch vorenthalten? Was könnte denn jetzt noch ein Grund sein, jemanden nicht lieb zu haben? Ja, weil der so schwierig ist. Ja. Frag mal Gott, wie sich das mit dir so verhält. Und wir werden verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist, der nämlich in uns wohnt. Johannes schreibt das so: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Immer wieder fängt Gott neu mit dir an. Und das darf dich bewegen, es zu glauben und mit anderen so umzugehen. Es ist ansteckend für dich selber, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sein Glanz wird dich anstecken. Und es ist ansteckend für andere, die das Wesen Gottes erleben dürfen. Aber Paulus spricht im 2. Korintherbrief ganz nüchtern davon, dass viele auch nicht glauben. Da braucht man nicht dran verzweifeln. Es ist ja das Verrückte. Beim leuchtenden Angesicht von Mose haben die auch nicht geglaubt. Ja, wir sagen immer, wenn Gott mal ein Wunder tun würde, ja, alles passiert längst. Hat den Menschen überhaupt nichts gebracht, davon wird das Herz nicht anders. Macht er ja heute auch noch, er tut ja heute auch Wunder. Ja, was uns verändert, ist die Begegnung mit dieser Zuwendung, die nicht davon abhängt, wie bereit ich dafür bin und wie qualitativ angemessen diese Zuwendung für mich ist. Und das ist die Erfahrung, die wir hier von Mose lernen können. Im Gespräch mit Gott werden wir verwandelt in sein Bild. Wenn wir uns diesen Gott angucken und im Gespräch mit ihm sind, und wir kriegen es nicht anders, ihr Lieben, unser eigenes Herz sträubt sich dagegen. Dummerweise, aber so ist es bei uns Menschen. Von alleine geht's immer von Gott weg. Bleibt nichts übrig von diesem Glanz, weil wir die Liebe Gottes so nicht wahrnehmen. Wenn wir in diese Welt gucken oder auch in unsere Lebensgeschichte, da mag es Hinweise geben. Ich könnte von vielen erzählen, dass Gott uns lieb hat. Eindeutig sind sie nie. Eindeutig, obwohl es ja so oft verkannt wird, eindeutig ist nur das Kreuz, wo Gott zeigt, da lasse ich mich für dich rannageln, um dich bei mir zu haben. Und deshalb haben wir es nötig, in eine andere Sphäre einzutreten und es aus der Ewigkeit beschenken zu lassen. Diese Welt gibt uns das nicht, ihr Lieben. Wenn Gott dich zum Strahlen bringt. Durch Jesus ist Gott dir nahe gekommen und will, dass du ihm nahe kommst. Die Audienz beim König der Welt ist das Größte. Gott steckt dich mit seinem Glanz an und dann andere. Amen.